Herzlich willkommen zur 7. Folge von Opa ohne Ehrfurcht. Jetzt mit zwei Händen, haben wir letzte Woche schon gesagt. Wir freuen uns, dass wir über die volle Hand hinausgekommen sind an Folgen. Und
nächstes Ziel, zwei Hände.
Zwei Hände machen wir voll. Und wir freuen uns, dass wir wieder da sind, denn letztes Mal haben wir schon gesagt, wir sind ganz passend zum Sommer in Bayreuth und Salzburg. Und jetzt in der Zwischenzeit, Daniel, warst du aber auch in Salzburg und bist jetzt wieder in Bayreuth.
Und ich mache Festival-Hopping.
Geil, dann musst du ja nur noch nach Ex.
Warte, also, ob ich das noch schaffe.
Nein, jetzt bleib erstmal hier. Und wenn es auch nur ein kurzer Ausflug nach Salzburg war, Salzburg im Sommer ist natürlich auch für dich ganz wichtig. Und wir haben nochmal eine zweite Salzburger Produktion, aber heute reden wir mal wieder über unser Lieblingsduo Strauß und Hoffmannsthal. In Salzburg gibt es aktuell eine Neuproduktion von Ariadne auf Naxos. Und weil wir die beide gesehen haben, ich in der Medienprobe, muss ich dazu sagen, du warst dann tatsächlich bei der Premiere drin gesessen, mussten wir, auch wenn dieser Podcast jetzt vielleicht ein bisschen strauslastig wird, mussten wir da natürlich drüber reden.
Das schadet nicht, das schadet nicht.
Das ist dein schlechter Einfluss.
Nein, es gibt auch hier wieder einen schönen Anlass und das ist auch der Grund, warum es bei den Salzburger Festspielen auf dem Programm ist, und zwar das 100-jährige Jubiläum der Erstaufführung von Ariadne auf Naxos bei den Salzburger Festspielen, das eben 1926 war, und jetzt 2026 kommt Ariadne zurück.
Und es hat sich gehalten.
Und wie?
Oh ja. Das wäre interessant gewesen, so ein bisschen sich einzulesen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht über diese erste Aufführung, tatsächlich, wie die auch ausgeschaut hat. Aber so wie wir sie gesehen haben, auf gar keinen Fall.
Nee, definitiv nicht. Das lag wortwörtlich in den Sternen damals noch.
Ja. Das war jetzt sehr, sehr schön gesagt. Warum ist Ariadne auf Naxos auch noch so eine interessante Oper? Unter anderem, weil ich für mich finde, dass die eine der spannendsten Fragen überhaupt so wunderschön ausbreitet, nämlich der Unterschied zwischen U- und E-Musik.
Und zwar schon damals. Also das war wirklich am Zahn der Zeit, will ich mal meinen. Ja, es ist generell ein verrücktes Stück, denn es ist ja eigentlich Theater im Theater. Mhm. Und da in diesem Theater im Theater wird eben gegenübergestellt die ernste Muse und die leichte Muse. Und ich finde, dass es eigentlich dann ja am Schluss so eine schöne Verbindung ist, weil so verschieden sie am Anfang eben wirken, am Ende, es endet ja im Prinzip damit, dass es sagt, hey, es passt alles super zusammen, es gibt das eine, es gibt das andere, alles ist schön, alles ist gut.
Es ist sehr versöhnlich, es ist schon ein Feel-Good-Werk, auch wenn es in der Zwischenzeit mal ein bisschen Drama gibt, wobei das Drama ja eigentlich das ist, was ich dann immer so ein bisschen zart finde. Wenn es dann wirklich zu Ariadne auf Naxos kommt, dann wird das sehr statisch, aber das Werk bietet auch wahnsinnig viel Potenzial, das recht knallig zu machen, gerade mit dem ersten Akt. Und den Stoff zeitlos zu bewerten, ja, ist es, denn wir haben jetzt letzte Woche auch schon drüber geredet mit Rienzi, und dass so ein politisches Thema sich ja auch immer gut in alle Zeiten heben lässt. Aber hier geht es ja um Dekadenz und Reichtum und eigentlich auch so ein bisschen das, ich sag mal, was Neureichen immer so untergeschoben wird, so keine Ahnung, aber Hauptsache groß.
Hauptsache, ja, groß und mit Feuerwerk und allem drum und dran. Ja, auch lustig, dass das damals ja offenbar auch irgendwie schon irgendwie so war und heute genauso ist. Also es diese Vorgeschichte, es ist ja eben lustig. Es gibt keine Akte, es gibt eigentlich nur diesen Prolog und es gibt die Oper dann. Und in diesem Prolog sehen wir, wie die spätere Oper eben vorbereitet wird.
Genau, geplant wird.
Geplant wird. Das heißt, wir schauen sozusagen der Kompanie oder den Kompanien zu, wie sie sich für die spätere Aufführung vorbereiten. Und dann nachher ist das, was wir als die Oper sehen, ja im Grunde dieses Theater im Theater. Wir sehen quasi die Aufführung, die auch die Leute von diesem Prolog sehen. Und allein diese Idee ist also schon super, super lustig. Aber der lustige Grundgedanke ist eben, dass sich dieser ob er neureich ist oder nicht, der reichste Mann von Wien, hat sich eine Oper komponieren lassen, Ariadne auf Naxos, von einem jungen, sehr begabten Komponisten. Und hat dann aber auch entschieden, dass er was Leichteres für seine Gäste braucht und hat sich dazu noch eine, ja, so eine Commedia dell'arte-Truppe mit, ja, thematisch ganz anderen Themen ganz dazu bestellt. Etwas frivol, aber halt viel leichter. Und das ist sozusagen die Repräsentation der U-Musik. Und im Prolog lernen wir dann durch den Haushofmeister von diesem reichen Herrn, dass er entschieden hat, dass es nicht das eine vorher und das andere nachher haben will, sondern beide Stücke gleichzeitig, weil eben für, ich glaube, 9 Uhr ein großes Feuerwerk bestellt ist.
Das Feuerwerk ist überhaupt das Wichtigste, das finde ich auch.
Das ist alles sehr. Und drum müssen jetzt beide Truppen in kürzester Zeit, weil es geht in ein paar Minuten im Prinzip los, irgendwie es schaffen, beide Werke irgendwie ineinander zu verschränken, damit es eben nicht länger dauert und trotzdem irgendwie beides, was bestellt ist, auch abgeliefert werden kann.
Es ist ja schon bezahlt.
Und allein in diesem Prolog, allein das hat ja schon so eine totale Komik und dann passiert auch so eine lustige kleine Liebesgeschichte eigentlich zwischen eben dem Komponisten, was übrigens eine Hosenrolle ist, und der Anführerin von dieser Commedia dell'arte-Truppe, die frivole Zerbinetta. Also die zwei, die eigentlich so gefühlt am weitesten auseinander sind, verlieben sich.
Und die Zerbinetta, die ist ja auch da so schön zwei Lager, die ist ja nachher auch total wichtig, wenn es dann zu Ariadne geht, weil die eigentlich, und das gefällt mir so gut an ihr, so ein wahnsinnig positiver Mensch ist und das alles so hochzieht und glaube ich dann auch, ja, schuld ist, dass es nicht komplett tragisch verendet.
Ja, yeah. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, weil du könntest es jetzt total psychologisch sehen und sozusagen Ariadne ist. Also das sind zwei Seiten von derselben Medaille. Ariadne ist so das total depressive Alter Ego, alles ist schlecht und alles ist blöd. Und Zerbinetta ist das genaue Gegenteil. Es ist alles immer toll und genießt das Leben, es ist, nimm wie es kommt. Und im Prinzip könnt ihr sich vorstellen, dass das eine und dieselbe Person, also die zwei Seiten von einer und derselben Person sind. Wenn man es jetzt ganz psychologisch sehen wollen würde. Aber genau dadurch entsteht, glaube ich, dann in der Oper selbst der Reiz, weil du halt dauernd diese absolut mega depressiven Szenen von der Ariadne haben, die einfach nur sterben will, alles ist blöd, der Typ hat sie verlassen, und dann kommt aber zwischendurch diese Zerbinetta und sagt, hey, ich hatte was mit dem und irgendwann hatte ich sogar mal zwei. Also es ist super, super lustig und versucht die dann irgendwie, diese Ariadne klar zu machen, hey, vergiss den Typen, es gibt genug Typen. Und dieses ständige Hin und Her ist hat an und für sich schon eine Komik, aber halt irgendwie finde ich auch einen tieferen Sinn.
Das ist, wenn man sich da dann auf diesen zweiten Teil, sage ich mal, fokussiert, auch wieder ein schönes Beispiel von sehr, sehr stark ausgemalte Frauenpartien, die Zerbinetta aus unserer heutigen Lesersicht absolut modern, wie du sagst, die ist ja, hat ja auch was total Frivoles und das ist ja auch so gewollt. Ariadne umso konservativer, also Primadonna, so wieder das ganze Leben hängt wieder nur von einem Mann ab. Oh.
Auch was da schreit dein Frauenhirn wahrscheinlich wieder.
Ja, Red Flag, ganz genau. Ja, aber gut, hier holt mich dann Zerbinetta zumindest ein bisschen ab, aber auch da, finde ich, kann man in der Figurenführung schon auch ein bisschen dagegen wirken, dass es wieder so, oh, Bacchus, nur du allein bist der große.
Aber genau, das ist ja das Schöne, weil schlussendlich funktioniert ja die Überredung der Zerbinetta am Ende irgendwie, weil ich glaube schon, dass Ariadne nachher kapiert, dass der Bacchus eben nicht der Todesengel ist, wie sie vorher meint, sondern eben der nächste Typ. Und im Grunde geht sie ja dann ab mit dem nächsten Typen. So gesehen hat Zerbinetta ja irgendwie recht gehabt.
Mhm. Kleine Vorwegnahme von Next, was wir ja bei MTV sehr geliebt haben.
Und alles ist gut. So gesagt, hatte Zerbinetta recht.
Genau, jetzt haben wir aber die U- und E-Frage noch nicht final geklärt. Gut, was wir ja schon vorweggenommen haben, das ist ein schönes Beispiel dafür, alles darf passieren. Aber es ist schon auch ein bisschen viel, was da verhandelt wird. Also gerade mit dem Vorspiel. Und ich glaube, da ist es auch interessant, mal reinzuschauen in die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen. Denn eigentlich ist ja diese Oper wirklich ursprünglich auch als Erweiterung ja gedacht gewesen. Oder Ergänzung, genau, besser
also
gesagt.
Die ganz ursprüngliche Version, die übrigens ein ziemlicher Flop war, war eigentlich als Idee geplant, dass Strauß und Hofmannsthal ein Schauspiel und eine Oper an einem Abend im Publikum zeigen wollten. Und zwar war ursprünglich nur die Oper geplant und davor oder danach, ich weiß es nicht mehr, war Bürger als Edelmann von Molière in einer, glaube ich, Bearbeitung von Hofmannsthal angedacht. Das ging aber ziemlich in die Hose, weil das sozusagen das Schauspielpublikum konnte mit der Oper nichts anfangen, das Opernpublikum konnte mit dem Schauspiel wenig anfangen und auch der Zusammenhang von den zwei Stücken miteinander war ja sehr überschaubar. Und dann haben sie dieses Werk nochmal total überarbeitet und haben eben diesen Prolog geschaffen, der sozusagen die Entstehungsgeschichte und das Ganze davor von dieser Oper erklärt. Und dadurch finde ich, also war definitiv die richtige Entscheidung. Und diese zweite Version, die dann später, glaube ich, in Wien Uraufführung gefeiert hat, kam dann viel besser an, weil es einfach viel mehr Sinn ergibt. Also, aber du merkst halt auch in dem Prolog nach wie vor also einen gewissen schauspielerischen Einfluss, weil eben die Rolle des Haushofmeisters, die ja eine ganz entscheidende Rolle ist, ist ja ein Schauspieler im Prinzip. Und teilweise sehr prominente Schauspieler, also das ist dann immer so eine schöne Rolle, für, um sich als Schauspieler in der Oper zu beweisen. Oder auch als Intendant, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war in Zürich, wo Herr Pereira, der Intendant, selbst den Haushofmeister gemacht hat.
Echt? Was war das für eine Inszenierung? Das ist ja auch.
Ich habe sie nie gesehen, aber ich konnte mich erinnern, dass, ich glaube, es war in Zürich, da trat halt der Intendant selbst als Haushofmeister auf.
Oh Gott, dann kriegt das nochmal so eine Metaebene drauf. Dann wird es aber langsam auch anstrengend.
Das ist ein Theater im Theater, Theater im Theater.
Theater. Oh Gott, hör auf.
Aber von dem her kommt es. Also es gibt ja ursprünglich von diesem Molière auch eine Schauspielmusik, die Strauss damals extra dafür geschrieben hat. Die gibt es auch noch. Aber wie gesagt, der Erfolg kam dann eigentlich erst in der überarbeiteten Version, die eben diesen Prolog dann vorangestellt hat, was einfach viel besser funktioniert.
Ja, also ich habe es mir jetzt auch wieder gedacht. Es ist wirklich eine schöne Startrampe für das Ganze, also dass du dieses Setting wirklich kapierst und es wird ja auch breitest ausgetreten und ist auch ja gar nicht so lange, also dauert das eine Dreiviertelstunde.
Dreiviertelstunde, ja.
So in dem Dreh. Genau, also es hebt dich rein, aber ich finde, in diesem Prolog liegt auch eine ganz große Falle, nämlich, dass das wie so ein Fremdkörper oder so ein Zusatz, wirklich so ein Anhängsel von dem Ganzen, weil danach wird es ja unglaublich mystisch. Und wenn wir dann sagen, ja, dem Ganzen liegt ja diese Idee des Werks im Werks über, dann kann das, was wo wir uns jetzt gerade lustig drüber gemacht haben, aber diese Metaebenen, die da angeboten werden, alleine schon im Libretto, da kann man sich ja vollkommen verausgaben und ich glaube auch viel kaputt machen.
Ja, das ist, glaube ich, auch die Gefahr dann von eben der Oper selbst, weil wenn du nicht darauf eingehst, dass du ja quasi eigentlich Theater im Theater siehst und dass du diesen ganzen Prolog vorher hattest, dann verliert es wieder diese Verbindung. Das heißt, du fragst dich, okay, wozu jetzt der Prolog? Aber du kannst natürlich dann auch viel falsch machen, wenn du halt diese ganzen Metaebenen, die sich durch diese Idee eröffnen, durch diesen Prolog, ja, bedienst, je nachdem, wie du sie bedienst. Ich finde es schon super wichtig, dass dem Publikum laufend immer wieder gezeigt wird, hey, ihr schaut da nicht einfach nur ein Werk an, sondern ihr schaut an, wie ein Werk in einem anderen Werk gerade gezeigt wird. Das heißt, ich finde es immer lustig, wenn dann irgendwie der Komponist nur irgendwo auftaucht und dann irgendwo, ich glaube, in einer Inszenierung hat er dann irgendwo nur neu überarbeitete Notenblätter irgendwie weitergereicht an die Serbinette und so. Also das, dass dem Publikum halt irgendwie klar wird, wir sehen da nicht einfach nur ein Werk, sondern wir sehen das Werk, wie es in einem anderen Werk gerade aufgeführt wird. Mhm. Weil ansonsten könntest du dir ja den Prolog auch wieder sparen und nur die Oper aufführen. Dann fragst du dich aber halt nur, okay, warum da dauernd irgendwelche zwei Extreme gezeigt werden.
Und da war das total interessant. Also wir haben ja jetzt die Inszenierung von Ersan Muntag gesehen in Salzburg, der das Ganze komplett modern macht. Und jetzt kommt die schöne Auflösung, wer sich es noch nicht gedacht hat, auf den Mars, ja, also nicht der reichste Mensch-Mann von Wien, sondern der reichste Mann der Welt war es jetzt. Und der hat diese modernen Milliardärsfantasien umgesetzt und ist auf dem Mars, aber es sieht aus wie alte Star Wars-Filme. Also das habe ich auch nicht so ganz gecheckt.
Ich dachte mir auch. Also ich muss sagen, das Bühnenbild sah ganz cool aus.
Ja.
Mit diesen verschiedenen Treppen, das sah schon cool aus. Oder im Hintergrund dann also Projektionen mit eben der Marslandschaft, wo dann Raumschiffe die ganze Zeit herumfliegen. Ich habe dann in diesem Prolog, wo auch ja allerlei passiert, dann immer dann später darauf gewartet, okay, und was passiert, warum jetzt? Also was willst du uns sagen? Was ist die Message, warum das jetzt auf dem Mars spielt? Das blieb er, finde ich, schuldig, weil, und da kommen wir jetzt wieder zurück, ich fand, dass die Oper dann sehr statisch war. Und er hat zwar immer wieder mal probiert, irgendwie Bezüge zum Prolog zu bringen, die aber finde ich nicht, also für mich hat es nicht funktioniert. Ich fand, es wirkte in der Oper dann oft so, dass sie einfach irgendwie totales Rampentheater gemacht haben, sehr, sehr statisch und vielleicht hier und da mal irgendwelche choreografische Einwürfe, die aber auch, finde ich, keinen Mehrwert gebracht haben. Und ich finde, da wurde im Prolog ein Fass aufgemacht, das aber dann nicht weiter bedient wurde.
Ja.
Also ich hatte dann nach dem ersten Teil irgendwelche Erwartungen, dass da jetzt irgendwas damit gemacht wird. Und es wurde aber nichts damit gemacht. Also eigentlich fand ich, war es schlussendlich eine sehr konventionelle Produktion, die einfach nur auf dem Mars war. Statt
ja, und auch Ideen hatte, die man, also nehmen wir haben jetzt schon drüber geredet, Primadonna und und die Zerbinetta, das sind auch verschiedene Facetten von einer Type, sagen wir es jetzt mal so. Und hier kommt jetzt noch Tanz dazu. Das sind dann, glaube ich, vier Tänzerinnen gewesen, die nochmal Ariadnes Innenleben und Teile ihrer Psyche aufspalten sollen. Ja,
Innenleben nämlich auch wortwörtlich, ne? Also diese komischen Fleisch-Meat-Suits.
Ja, das war
also Innenleben im Opera.
Genau. Und das ist schon, also finde ich, kann auch bisweilen überfordert sein, weil wenn wir jetzt hier diese Steilvorlage Theater im Theater haben, dann ist das für Menschen wie wir beide, die mit diesem Kosmos zu tun haben, die auch das Innenleben von Theater kennen, ist das ja wahnsinnig witzig. Also zum Beispiel war ich in einem Talk mit Ersan Muntag und da sagte er zum Beispiel, weil er dann im zweiten Teil diese toten Viecher in dieser Eislandschaft liegen. Ja, da möchte ich, da wollte ich unbedingt sagen, dass sich die Theatermacherinnen und Macher in der Oper auf dem Mars, die haben sich da schon auch mit den geologischen Verhältnissen auf der Erde auseinandergesetzt. Ach, okay, jetzt ist wohl also auch noch so eine Klimamessage.
Mensch.
Nee, ist zu viel.
Ja, und das ist es halt. Also du bist, erstens erschließt sich das, ist schön, wenn er sich das gedacht hat, aber das erschließt sich niemandem, der dann in der Oper sitzt und denkt, oh ja, ich verstehe genau, was er damit sagen will. Und zweitens, was hat das mit dem Stück zu tun? Also es ist, und da war ich enttäuscht, weil ich mehr erwartet hatte. Also wie gesagt, im ersten Teil dachte ich mir so, okay, ja, kann man machen. Mal schauen, warum er das macht. Und das Warum ist für mich nach wie vor offen. Also es ist, gefühlt war schlussendlich nur ein Bühnenbild, das cool aussah und aber damit nicht weiter was gemacht wurde. Es klang so wie eine Idee, okay, wir lassen alles am Mars spielen. Klingt ja erstmal total so, wow.
Und modern, ja.
Avantgarde pur. Aber im Endeffekt war es super konventionell, nur dass es halt am Mars stattfand. Und da dadurch war für mich die, die Enttäuschung, ehrlich gesagt, noch viel größer, weil wenn das so die neue Schule vom Regietheater ist, dann entwickeln wir uns rückwärts.
Also, da gibt es aber auch Stimmen, die das der Musik verwerfen. Also man merkt da ja schon, die Ariadne ist ja schon ein Bruch auch so, in dem wie Strauss gearbeitet hat. Und ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, mit dem habe ich irgendwie zufällig in der Pause dann telefoniert, auf jeden Fall, der sagt, ach, du bist gerade in Ariadne. Ja, da steige ich aus. Das habe ich Strauss nie verziehen, dass er da diesen konventionellen Wechsel gemacht hat. Und ich muss sagen, ich konnte ihn auch verstehen, weil gerade in dieser Inszenierung Manfred Honeck dirigiert, der macht es schon sehr breit und so, was man immer so als wienerisch mit, ihr könnt es nicht sehen, ich mache gerade Anführungszeichen, ausdrückt. Ja.
Ja, aber das ist ja auch durchaus gewollt, weil eben Ariadne so diese klassische Opernwelt irgendwie darstellt. Es war auch ganz klar von Mozart irgendwie inspiriert. Es ist ja ein Kammerorchester, das sehr, sehr feine Klänge hat. Und andererseits hast du halt diese ja durchaus modernen, durch eigentlich Musik inspirierten Teile von Zerbinetta. Und das beißt sich natürlich total. Und eigentlich im Laufe der Oper wird es ja immer mehr auf die Spitze getrieben, weil am Anfang hast du ja nur die große Szene von Ariadne, dann hast du die große Szene von Zerbinetta, und aber im Laufe des Abends fließt es mehr und mehr ineinander, und das finde ich eigentlich auch das Spannende, dass sich diese verschiedenen musikalischen Welten dann schlussendlich irgendwie zu einem verbinden. Und ganz im Schluss, im Finale, hast du einerseits dieses totale, irre Liebesduett von Bacchus und Ariadne, und Zerbinetta steht halt nebenan und gibt halt immer wieder ihre Einwürfe da. Also und wenn du da einzelne Teile davon hörst, auch diese Tänze dann mit den vier Herren da, das ist, du fragst dich teilweise, hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist gewollt, glaube ich, dieser irre Kontrast.
Kontrast ist jetzt auch ein gutes Stichwort, weil wie immer die Frage, was verträgt's und was verträgt's auch nicht. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch nie so ein wirkliches Mittelding in der Inszenierung gesehen. Es war immer sehr modern oder dann wirklich so diese alten Samtschinken, wo es wirklich um den reichsten Mann von Wien geht, wo wir im Salon sind, und dann ist es sehr
barock und samtig.
Metropolitan Opera, gutes Stichwort, auch eine bekannte.
Wobei ich die halt sehr, also nicht die Produktion mag ich, die Produktion ist mir relativ wurscht, aber es gibt halt diese alte Aufnahme mit Jesse Norman als Ariadne. Und das ist einfach, finde ich, die Aufnahme schlechthin. Und die lassen das halt wirklich, wie du sagst, Samt und Puderperücken spielen. Was natürlich irgendwie schön toll aussieht, aber es nimmt, finde ich, gerade in der heutigen Zeit, nimmt es dem Stück so ein bisschen den Biss, den das Stück aber hat. Weil, wenn du das halt wirklich nur als so Historiendrama hinstellst, okay, da ist im alten Wiener Palais wird halt eine Oper aufgeführt und dann passiert halt irgendwie ein bisschen was. Ist schön und gut, aber ist, finde ich, ein bisschen mau.
Gut, jetzt war der Mars aber auch too much. Wo tun wir es dann hin?
Ja, ich finde gerade too much. Ich war halt enttäuscht, weil eben nichts passiert ist. Es war einfach nur langweilig.
Der Mars ist ein langweiliger Planet.
Ja, offenbar. Also, dann soll von mir aus Elon Musk selbst drauflegen. Ich will da nicht rauf. Wenn der Mars so ist, bleibe ich lieber hier. Aber ja, jetzt, es war einfach war kein großer Wurf, und der wurde ja dann auch abgestraft mit einer Wand von Buß und Auspfiffen. Also es war, hatte ich auch selten erlebt, glaube ich, so extrem. Aber das scheint ihn nicht zu stören.
Nö, das ist, manche sehen das ja auch als großes Lob an, wenn man dann
heraus, ja, ja.
Publikumsbeschimpfungen, Klaus Peimann und sowas. Aber weil du die Jesse Norman angesprochen hast, ist das eine Referenzaufnahme, an der man sich heute messen muss als Primadonna Ariadne?
Also ich glaube, man kann sich nicht daran messen, das ist unmöglich. Also ich glaube wirklich, Jesse Norman, hätte sie damals gelebt, als Strauss noch am Leben war, ich glaube, das ist Ariadne, wie er sie sich vorgestellt hat. Das ist ich glaube, unmöglich, das irgendwie zu toppen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist musikalisch und dem, wie sie spielt, unerreicht. Was Wobei ich sagen denn? Muss,
ja?
Ich hatte vor doch einigen Jahren, noch bevor sie total explodiert ist, also die Karriere total explodiert ist, Lise Davidson in Wien damit gehört. Mhm, und die kam sehr nah daran damals. Das war auch sehr, sehr, sehr gut. Aber J.C. Norman ist, finde ich, auch ist einfach die Referenzaufnahme, glaube ich.
Was fehlt dir denn dann bei modernen Sängerinnen? Also was haben die nicht, dass sie so begeistert sind?
Ich glaube, die verfallen ganz oft in dieses, wo sie sich dann wirklich als Primadonna sehen und das dann auch dementsprechend so spielen. Mhm. Und dann ist halt, man passiert halt sowas, wo du halt nur noch irgendwie dastehst und die eine Hand und die andere Hand hebst. Und das tut der Rolle, finde ich, das wird der Rolle nicht gerecht. Mhm, weil es ist schon nochmal vielschichtiger. Die ist einfach nicht nur depressiv, sondern da ist schon einfach mehr dahinter. Und diese Schattierungen vom Schatten zu finden und zu spielen, finde ich eigentlich gerade interessant. Und das passiert leider, finde ich, sehr oft nicht. Und du musst auch musikalisch, finde ich, so wie das geschrieben ist, das muss so eine totale Getragenheit haben. Das muss auch musikalisch, muss das als sehr schwer sein. Die ist depressiv, da ist alles schwer und es muss alles irgendwie so schwer und getragen sein. Weil dann eben Zerbinetta, die ja genau das absolute Gegenteil, auch musikalisch das absolute Gegenteil ist.
Okay, ich verstehe, was du meinst. Du sprichst jetzt, glaube ich, gerade die Fallhöhe an, die dir so wichtig ist zwischen den beiden. Ich finde, zu schwer macht es dann aber auch so behäbig, weil eben gerade dieser Ariadne-Teil ja auch von der Musik her behäbig ist.
Naja, aber das entwickelt sich ja dann. Also eben am Anfang, finde ich, muss das absolute, die tiefste Depression sein, weil sie das auch ist. Und dann eben durch, glaube ich, diesen Einfluss von Zerbinetta wird sie ja gegen Ende, finde ich, immer leichter. Du merkst dann, in diesem Duett ist sie dann auf einmal total befreit und viel lockerer. Und diese Entwicklung, glaube ich, ist ganz spannend. Eben, ob gewollt oder ungewollt, weil sie ignorierte die Zerbinetta am Anfang total,
ja.
Kommt, glaube ich, von der Seite einfach. Und das ist ja eben dann das, wo ich sage, das ist diese Verbindung, die immer intensiver wird und die dann schlussendlich zu diesem Ende führt, wo gesagt wird, hey, es ist doch alles gut, es ist alles schön.
Jetzt gab es ja bei dieser Produktion eine wirklich interessante Begleitgeschichte, wo mich jetzt deine Meinung auch interessiert. Wir reden gerade über diese Schwere von dieser Rolle, diese Größe, die man mitbringen muss und diese Tiefe. So, jetzt haben natürlich auf diese Produktion vor allem ganz, ganz viele geschaut, denn Elina Garanča hätte ihr Rollendebüt gegeben. Und dann hat sie was Interessantes gemacht. Sie hat abgesagt, aber nicht, wie es immer so ist, aus gesundheitlichen Gründen, sondern sie hat mal, und das finde ich sehr ehrlich, dass sie das gesagt hat, sie meinte, sie würde das nicht machen wollen, weil sie keinen Zugang zu der Rolle findet. Also sie findet es nicht. Und damit hat sie ja eigentlich genau das verhindert, was du gerade allen Modernen vorwirfst, sage ich jetzt mal ganz plakativ, nämlich das nicht auszufüllen.
Wobei ich da mal in Frage stellen würde, wie viel sie vielleicht von der Produktion schon wusste. Also ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich weiß ja, es war vor ein paar Monaten, also doch schon länger, aber auch nicht so lang her. Und ich finde es sehr schade, weil ich hätte mir das zumindest musikalisch sehr, sehr gut vorstellen können, weil Ariadne so ein bisschen eine Zwischenpartie auch ist. Und ich fand in dem, wie sie dieses Announcement geschrieben hat, dachte ich mir wirklich im ersten Moment so, was weiß sie, was wir noch nicht wissen? Also ich bin mir gar nicht sicher, sollte sie in den nächsten Jahren doch nochmal irgendwo Ariadne singen, dann wissen wir, es lag wahrscheinlich nicht an der Rolle.
Dann können wir reingehen, weil dann wird die Inszenierung nicht so ein Fail wie jetzt.
Also das will ich ihr jetzt nicht unterstellen, aber das war, daran hätte ich im ersten Moment tatsächlich gedacht, so, ist es die Rolle oder ist es die Produktion?
Aber nichtsdestotrotz, cooler Move, vielleicht war ja auch wirklich was dran oder durch diese Inszenierung konnte sie nicht dazu finden. Fand ich mal sehr erfrischend, so eine Absage zu hören, die für mich sehr ehrlich war. Manche haben ihr da auch was, haben ihr Feigheit oder so vorgeworfen, finde ich nicht. Das ist
richtig, richtig. Das war in einem zeitlichen Rahmen, wo die Festspiele auch reagieren konnten. Und ich finde, dass sie mit Christina Nielsen wirklich einen guten Ersatz gefunden haben. Die hat das toll gemacht. Spielerisch, ich weiß nicht, da hätte man wahrscheinlich auch generell von Regieseite einfach mehr draus machen können. Das will ich ihr gar nicht zulasten. Aber die hat das toll gemacht. War, glaube ich, auch ein guter Erfolg für sie.
Ja, würde ich auch sagen. Gut, sie hatte es davor schon ein paar Mal gemacht. Das war jetzt kein Rollendebüt, aber ein Salzburg-Debüt und ich finde ein gutes.
Man darf gespannt sein, weil sie ja, glaube ich, nächstes Jahr bei den Osterfestspielen Sieglinde singt.
Ah, ja. Ah.
Aber dazu werden wir uns auch sicher noch mal melden.
Oh ja, da haben wir noch viel Wagner vor uns. Nein, jetzt bleiben wir erstmal noch in Salzburg. Wir haben es schon angeteasert, wahrscheinlich auch in der nächsten Folge. Aber wir müssen jetzt noch ein Urteil fällen, was heute wieder super überraschend ausfällt, aber finde ich auch absolut gerechtfertigt. Ariadne auf Naxos gehört ins Repertoire, oder?
Nur nicht auf den Mars. Ins Repertoire, aber nicht auf den Mars.
Lasst euch wie immer was Gutes einfallen, wenn ihr es inszeniert. Aber es ist auch, glaube ich, wenn man so auf Strauss guckt und Strauss Musik. Wir haben neulich über die Frau ohne Schatten gesprochen. Das ist nicht das, was man sich als erstes geben sollte. Aber eine gut gemachte Ariadne, warum nicht? Also gerade musikalisch
ja hebt es dich. Kein langes Werk, es hebt dich irgendwie. Es ist musikalisch sehr auch unterhaltsam. Das ist ein lustiges Stück, finde ich, ist ein guter Einsteiger, um in die Strauss-Welt.
Eigentlich ein total inklusives Strauss-Werk, denn es ist für Einsteiger, die vielleicht erstmal nur zuhören wollen, interessant. Und für uns Freaks, wir können uns dann mit den Metaebenen vom Stück im Stück beschäftigen. Sehr schön. Das ist Oper für alle.
Die Oper-Nerds.
Ja, und nächstes Mal gehen wir dann eben nochmal nach Salzburg und schauen uns ein Werk, also wir schauen, ich habe es schon gesehen, du wirst es noch sehen. Wir schauen uns ein Werk an, das wirklich ganz, ganz viel gespielt wird und dementsprechend auch
ganz, ganz, ganz viel anders ist.
Ganz anders ist und nicht von Strauss.
Nicht von Strauss, ausnahmsweise meine ich.
In diesem Sinne, schöne Grüße nach Bayreuth und alle, die noch in Salzburg sind, schreibt uns doch mal, habt ihr die Ariadne gesehen oder irgendwas anderes, was ihr gerne besprochen hättet? Dieser Sommer bietet ganz, ganz schön viel und für uns eben noch ein zweites Werk. Bis zum nächsten Mal.
Und welche Oper wollt ihr vielleicht auf dem Mars sehen?
Ja, oder auf den Mars schicken, weil sie euch so nervt.
Also, bis bald.